Gut, dann begrüße ich euch. Guten Morgen, alle zusammen. Wir machen im Programm weiter. Während gestern quasi so die Rahmenbedingungen beleuchtet worden sind, kommen wir heute zum Wesenskern eigentlich der Hauptfernkonferenz mit dem Themenschwerpunkt des Kapitals letzter Retter, Faschismus, sein letzter Ausweg, Krieg. Hier begrüßen wir zwei Referenten, Heinz Ahlreib. Zu meiner Rechten ist Mitglied der Roten Hilfe, veröffentlicht regelmäßig in Die Rote Fahne, Offensiv und Roter Morgen. Roter Morgen ist eine Online-Zeitschrift. Studierter Philosoph. Zu meiner Linken Peter Stratmann, auch bekannt als Pitt Simons. Wählergemeinschaft Göttinger Linke und auch wieder im Sprecherrat dann KPF, also Kommunistische Plattform. Und alles Weitere ergibt sich dann aus den jeweiligen Referaten. Der Heinz Ahlreib wird den Zusammenhang zwischen Faschismus und Krieg thematisieren. Und danach kommt Peter Stratmann mit Spaltung der Kämpfe gegen Faschismus und Krieg. Wir gestalten das jetzt so, dass wir beide Referate hintereinander halten. Zuerst Heinz, dann Pitt. Dann würden wir 10, ich sag mal, 15 Minuten vielleicht Pause machen. Und die Diskussion beginnen und würden dann nochmal zur Diskussion, zur Form der Diskussion nochmal was sagen. Wir beginnen, indem ich jetzt das Mikro weiterreiche an Heinz.
Wie es ankommt, kann man mich gut verstehen? Ja, gut, schön. Jo, ich gehe mal ein bisschen noch so rum. So. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Und leider haben wir ja ein Thema, das nicht nur historisch ist, Zweiter Weltkrieg, sondern ein Thema, das aktuell ist durch das sich Anbahnen eines weiteren Weltkrieges. Ich habe meinen Vortrag in fünf Abschnitte unterteilt und gebe jetzt am besten vielleicht erstmal die Überschriften an, sodass man sich ein ganz grobes Bild davon machen kann, wo der Text hingeht. Also der erste Teil lautet die Begründung des Bürgerkrieges im Kommunistischen Manifest. Im zweiten Teil gehe ich ein auf die Tarnung des imperialistischen Krieges. Mache dann ein kurzes Schlaglicht auf den deutschen Widerstand gegen den Hitlerfaschismus und komme dann zum Kern der Sache des Zusammenhangs von Faschismus und Krieg. Die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933 und der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und ganz am Ende, das ist vielleicht gar kein Abschnitt mehr, das ist eine Studie, eine ganz kleine Studie über Gorbatschows Angaben über die Opfertoten der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg. Die hat er 1991 gegeben. Ich möchte darauf zunächst hinweisen, dass Marx sich schon in sehr jungen Jahren, und zwar 1843, 44, um diese Jahreswende herum, hat er in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie Einleitung einen berühmten Satz formuliert, der auch als Zitat sehr oft kursiert. Es kommt nicht darauf an, einen Bürgerkrieg zu vermeiden, sondern wir müssen die Waffe der Kritik in eine Kritik der Waffen umändern. Also wie eine Revolution zunächst erstmal kritisch die alte Regierung durchleuchtet, muss aber dann diese Waffe der Kritik in eine Kritik der Waffen umschlagen. Nicht? Die Französische Revolution wurde vorbereitet durch die bürgerliche Aufklärung, eine Waffe der Kritik, und auf diese Kritik folgte dann die Kritik der Waffen. Es begann mit der Stürmung eines Gefängnisses und endete dann in den großen Massenarmeen Napoleons etwa 1812 in der Schlacht von Borodino am 7. September. Der Weg nach Moskau hat an einem Tag 100.000 Tote, Gefallene, auf beiden Seiten gekostet. Oder nehmen wir die Oktoberrevolution. Da wurde auch erst durch die Weiterentwicklung von Lenin des Marxismus Kritik an Zarismus, Kritik an den Sozialrevolutionären, Kritik an den Menschewiki, die Revolution vorbereitet, Waffe der Kritik, und die ist dann umgeschlagen in eine Kritik der Waffen. Wobei aber die Oktoberrevolution wirklich keine hohen Opferzahlen aufzuweisen hat. Aber am Ende des Zweiten Weltkrieges hatte die Rote Armee 34,5 Millionen Menschen beiderlei Geschlechts unter Waffen. Wenn man bedenkt, dass der erste Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, was ja später dann KPDSU wurde, nur 9 Mitglieder hatte. Nicht 9 Mitglieder waren da nur versammelt. Am Ende haben wir diese gigantischen Todeszahlen vom Zweiten Weltkrieg. Und ich komme jetzt auf das Kommunistische Manifest zu sprechen. Die Kommunisten sind, heißt es im Manifest, in dem mehr oder minder versteckten Bürgerkrieg zwischen Lohnarbeit und Kapital, der immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder. Das sich frontmäßig im Einsatz befindliche Proletariat eines jeden Landes muss natürlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig werden. Nicht? Das ist schon ein Hinweis, dass der Hauptfeind im eigenen Land bestehen muss. Die Kommunisten müssen zuerst mit ihrer eigenen Bourgeoisie fertig werden. Und das hatten Marx und Engels formuliert im Dezember 1847, Januar 1848, das Zeitfenster, in dem das Kommunistische Manifest geschrieben wurde. Das bedeutet heute, 177 Jahre später, dass der imperialistische Krieg in einen Bürgerkrieg verwandelt werden muss, dass die Arbeiter, Soldaten, Matrosen und Bauernmilizen das Gewehr von einer Schulter auf die andere legen müssen, wie der Franzose sagt. Aus der Hölle des imperialistischen Krieges gibt es keinen anderen Ausweg als die proletarische Revolution. Denn der imperialistische Krieg ist ja gerade die direkte Verlängerung des Privateigentums, das essentiell aufzuheben, nur die Kommunisten anstreben. Hier haben wir im Grunde das Erkennungszeichen, an dem sich die falschen und wahren Freunde des Volkes scheiden. Dass die deutsche Novemberrevolution zum Beispiel mit der Überlegung zur Wahl der Offiziere durch die Mannschaften schwanger ging, das ist heute so gut wie verdrängt und in der Bundeswehr auch nicht bekannt. Das soll auch nach den Wünschen der Offiziere so bleiben. Im Manifest stehen auch die Schlüsselgedanken von Marx und Engels über den Prozess der Auflösung des Klassengegensatzes. Ich zitiere: In dem Maße, wie die Exploitation, also die Ausbeutung, in dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation durch eine andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander. Zitat Ende. Es gibt nach Marx und Engels also offensichtlich einen inneren Zusammenhang zwischen nationaler und internationaler Emanzipation des Proletariats. Wenn der Hauptfeind im eigenen Land steht, dann steht ein oder dann stehen weitere Nebenfeinde im eigenen Land und in anderen Ländern. Internationale Bündnisse zwischen Arbeitern und armen Kleinbauern anderer Länder sind unbedingt erforderlich. Da die Kommunisten überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände unterstützen, überall jede. So sind zum Beispiel die Bourgeoisien aller Länder Nebenfeinde, bedürfen zu deren Sturz auch unsere Unterstützung. Aber primär Müssen die deutschen Kommunisten zuerst die deutsche Bourgeoisie, natürlich auch mit willkommener internationaler Unterstützung, stürzen. Der Hauptfeind steht also im eigenen Land. So und nicht anders gehen Marxisten-Leninisten in der Frage des imperialistischen Krieges an diese heran. Sie erklären also diesem imperialistischen Krieg entschieden den Krieg. Stimmen gegen die Kriegskredite? In der Theorie. In der Praxis hat dann nur einer dagegen gestimmt. Stimmen gegen die Kriegskredite und beginnen mit der Organisierung illegaler Organisationen, ohne die ein kriegsbedingtes letztes Gefecht zu bestreiten sinnlos wäre. Ein erster Hinweis in der Geschichte des Marxismus-Leninismus in einer konkreten Klassenkampfsituation neben einer Steuerverweigerung, gewalttätig gegen Regierungsgewalt vorzugehen, findet sich während der 48er Revolution in der Kölner Neuen Rheinischen Zeitung von dem Chefredakteur Karl Marx nach dem preußischen Staatsstreich Anfang November 1848. Preußisches Militär hatte die Nationalversammlung gesprengt und eine reaktionäre Verfassung erlassen. Hier lag im Keim die Gewehre gegen die eigene Regierung zu kehren. Eine äußerst komplizierte Sache. Wir dürfen niemals den Hinweis von Lenin außer Acht lassen, dass es extrem schwierig ist, einen Krieg richtig zu lesen. Es ist extrem schwierig, einen Krieg richtig zu lesen. Nicht? Ja, wir erleben ja in den bürgerlichen Massenmedien, da wird gar nicht nachgedacht, da wird gleich drauf losgeplappert, obwohl das ganz extrem schwierig ist, so etwas richtig zu beurteilen. Ich komme deshalb zu meinem zweiten Abschnitt, den ich überschrieben habe, die Tarnung imperialistischer Kriege. Der Satz, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht, wurde im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg auf einem Flugblatt von Karl Liebknecht im Mai 1915 geprägt. Der von allen imperialistischen Ländern seit langem geheimnisvoll vorbereitete Erste Weltkrieg war ein Krieg um die Neuaufteilung der Welt und der Einflusssphären. Schuld an ihm hatten alle Imperialisten, und so ist es gar nicht notwendig zu fragen, wer denn den Krieg begonnen hat. Lenin sagt, sie sind alle schuldig, denn sie sind alle bis an die Zähne bewaffnete Räuber. Im am 28. Juni 1920 in Kraft getretenen Versailler Vertrag wird das Gegenteil stehen. Die Alleinschuld Deutschlands. Dieser Hauptfeind, im Kern ist es das Finanzkapital, also die Symbiose von Bank- und Industriekapital, scheint auf den ersten Blick im Faschismus offener vor uns dazuliegen als in der bürgerlich-parlamentarischen Republik, in der nach Engels der Reichtum indirekter, aber umso sicherer herrscht. Steht im Faschismus der bürgerliche Klassenfeind, da er ja jetzt sein ihm stets innewohnendes Haupt, hässliches Haupt des Despotismus erhoben hat, nicht offen bzw. offener vor uns als in einer demokratischen Republik, in der die Schwatzbude Parlament als Tarnung dient für Stäbe, in denen die wirklich wesentliche Unterdrückungspolitik gegen das Proletariat betrieben wird. Man könnte dies annehmen. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass natürlich die bürgerliche Minderheit sich sowohl in der demokratischen Republik als auch im Faschismus als volksnah tarnen muss. Es handelt sich um zwei verschiedene, qualitativ unterschiedliche Tarnvorgehensweise. Auf dem Vorhang der Kulissen des Faschismus prangt in goldbraunen Lettern das Wort Volksgemeinschaft. Nehmen wir den Parteinamen des deutschen Faschismus, NSDAP, vorkommen die Worte Sozialismus und Arbeit. Die Nazis geben sich hier demagogisch links unter Arbeit der Schlüsselbegriff im Kontext bürgerlicher Etablierung ist, Hegel bestimmt die Arbeit als gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden oder sie bildet. Schreiben die Faschisten zum Beispiel über das Konzentrations- und Vernichtungslager im polnischen Auschwitz bei dem Ort Oswiecim den Satz Arbeit macht frei. Hier wurde das Leben von 990.000, also fast 1 Million polnischer und jüdischer Menschen ausgelöscht. Wurde im aufstrebenden Bürgertum Arbeit noch mit Bildung und Aufstieg besetzt, so im Dekadenten mit Vernichtung. Vernichtung durch Arbeit war faschistisches Programm. Die Faschisten stellen den reaktionärsten und arbeiterfeindlichsten Teil der imperialistischen Bourgeoisie dar. Die Partei des Proletariats, als die die Klasse der armen Landarbeiter führende, kann nun auf zwei Formen der bürgerlichen Herrschaft stoßen. Auf die pseudodemokratische bürgerlich-liberale, parlamentarisch-parteienpluralistische Variante, die die Bourgeoisie als nicht ideale für eine imperialistische Kriegsvorbereitung ansieht oder auf die sich heute durch ein Sammelsurium von der Bourgeoisie verursachter und nicht zu bewältigender Krisen allmählich anbahnende faschistisch-terroristische. Was nicht besagt, dass es keinen kapitalhörigen Terror in bürgerlichen Parlamenten gibt. Die faschistische Variante wird heute vom Kapital besonders auch heute wieder bevorzugt. Früher oder später. Und wir sind bereits Zeuge dieses internationalen Vorgangs, wird die Massierung der Weltkriegsgefahr den Griff zur faschistischen Maske erzwingen. Alle kleinbürgerlichen und bürgerlichen Parteien innerhalb und außerhalb der Parlamente bewegen sich heute bereits in diese Richtung. Die faschistische Diktatur ist die der reaktionärsten, chauvinistischsten und imperialistischsten Elemente des Kapitalismus in Gestalt der faschistischen Partei, die die Nation zunächst und mit Unterstützung des Sozialdemokratismus kriegstüchtig verhetzt, was jetzt bereits unter dem parlamentarischen Regime im Gange ist, um sie in einem imperialistischen Neuaufteilungskrieg, denn das wird der Charakter des Dritten Weltkrieges sein, ein imperialistischer Neuaufteilungskrieg, der die Interessen aller imperialistischen Länder tangiert. Und dieser imperialistische Krieg geht dann über die Leichen schwächerer bzw. schwach geschützter Völker, zwecks Expansion des eigenen Waren und besonders des Kapitalexportabsatzgebietes. Nicht, der Kapitalexport ist ja vorrangig im Imperialismus. Man sucht Gebiete, wo man eben Kapital exportieren kann. Wie im Imperialismus üblich, wird der imperialistische Krieg in einen Verteidigungs-, ja in einen Volkskrieg umgelogen. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch, hatte Brecht nach dem Zweiten Weltkrieg gewarnt. Bei zunehmender innerer und äußerer Krisen und Kriegsgefahr muss die Finanzbourgeoisie vom, jetzt in Anführungszeichen, demokratischen Kurs auf den offen militant-faschistischen umschwenken. Dieser Weg ist ihr natürlich sicherer. Die noch vorhandenen bürgerlichen Freiheiten könnten ihr einen bösen Streich spielen, denn sie ermöglichen der Arbeiterklasse als Mehrheit für sie als Minderheit gefährlichen politischen Spielraum. Die Abläufe faschistischer Machtergreifungen ähneln sich. Vernichtung der noch vorhandenen bürgerlichen Freiheiten, Auflösung der Parlamente, Zerschlagung eines internationalistisch-rassistisch toleranten Weltbildes und seine Ersetzung durch ein nationalistisches Weißes. Terror gegen fortschrittliche Menschen, die die Menschenrechte an den proletarischen Internationalismus koppeln, wird auf die Tagesordnung gesetzt. In Deutschland kam historisch hinzu die Knebelung des Landes durch den Versailler Vertrag, der die Revanchestimmung der sich zunehmenden radikalisierenden kleinbürgerlichen Massen anheizte. Diese zu politischer Blindheit verhetzte Kleinbürgertum bildete die Massenbasis deutscher faschistischer Herrschaft. Aus ihren eigenen Eingeweiden, dieser ohne Befehlshörigkeit orientierungslos nicht lebensfähigen, entquoll dann die Führerpartei. Ich möchte ein Zitat vortragen aus der Geschichte der KPdSU, in Klammern Bolschewiki, kurzer Lehrgang. Zitat: Dabei halfen ihr die Verräter der Arbeiterklasse, die Führer der deutschen Sozialdemokratie, die durch ihre Paktiererpolitik dem Faschismus den Weg ebneten. Ende des Zitates. In der Machtabgabe an den Faschismus kommt ganz offensichtlich die Schwäche der Bourgeoisie zum Ausdruck. Ihr spezifisches Herrschaftsinstrument, den vordergründig pazifistischen Parlamentarismus beiseite zu werfen, um den Terror zur Regierungsmethode zu erheben. Was nach Verfassungssuspendierung, Parlamentsauflösung und Vernichtung der bürgerlich-demokratischen Freiheit beinhaltet, Parteienverbot, Verhaftung von Kommunisten, rassistisch begründete Endlösung bei den Nazis, Errichtung von Foltervernichtungslagern, Austritt aus dem Völkerbund. Auch Italien und Japan taten dies mit anschließender Hochrüstung. Die deutschen Faschisten herrschten unter praktischer Annullierung der Verfassung ab dem 28. Februar 1933 mit einer Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Ein Tag vorher, am 27. Februar 1933, brannte der angeblich von Kommunisten und Sozialdemokraten angezündete Reichstag. 12 Jahre später lagen ganze, nicht nur deutsche Städte in Schutt und Asche. Ja, nach so viel Geschichte wollen wir mal in die Gegenwart schauen. Die Bundeswehr wird noch von den deutschen Imperialisten als Parlamentsarmee vorgegaukelt, also getarnt. Sie ist keine Volksarmee, sondern eine der Ausbeuter, besonders der Finanzkapitalisten und der großen Industriekapitalisten. Sie ist eine Armee der Reichen. Die Dialektik der Geschichte zwingt die volksfeindlichen Armeen, sich als Volksarmeen zu verkleiden. Im Ersten Weltkrieg zum Beispiel richteten die Kerenskis in der Phase der russischen Doppelherrschaft bei den sogenannten Kriegsindustriekomitees Arbeitergruppen ein. Es sollte so aussehen, dass Arbeiter dem imperialistischen Krieg nicht nur zustimmen, sondern ihn auch aktiv unterstützen. Das ist aber Usus in der bürgerlichen Tradition. Bereits 1762 hatte ja Rousseau in dem Gesellschaftsvertrag, das ist ja ein Grundlagenbuch der bürgerlichen Herrschaft, hatte Rousseau ja schon bereits notiert: Manchmal muss man dem Volk die Dinge zeigen, wie sie sind. Manchmal muss man dem Volk die Dinge zeigen, wie es sie sehen soll. Also diese Täuschung ist schon im Urdokument der bürgerlichen Gesellschaft angelegt. Ich möchte jetzt ein kurzes Schlagdicht auf den deutschen Widerstand gegen das Hitler-Regime werfen. Das ist nicht sehr lang, aber ich glaube, ich muss es auch noch mal wegen der Bedeutung der Kommunisten in diesem Widerstand heranführen. Der konservative Historiker Ulrich Herbert, emeritierter Professor für neuere und neueste Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau, kommt nicht umhin, in seinem Buch aus dem Jahr 2021, Das Dritte Reich, Geschichte einer Diktatur, zuzugeben, dass die Darstellung des kommunistischen Widerstandes gegen den Faschismus in der bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung zu kurz kommt. Das bevorzugt wird, den Widerstand in nationalkonservativer Färbung schwerer zu gewichten, wie zum Beispiel den bürgerlich-christlich geprägten Kreisauer Kreis mit ständisch-föderalistischen Ambitionen. Nach der Verhaftung Moltkes im Januar 1944 schloss sich dieser Kreis militärisch-oppositionellen Kreisen um den Grafen Stauffenberg an. Ich möchte hier von Reformnazis sprechen, denn diese wollten ja nur Frieden mit den Westalliierten schließen, um den Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion zur Liquidierung des nunmehr nicht mehr jüdisch-rassistisch interpretierten Kommunismus als Hauptfeind mit dem alten, intakt zu haltenden Nazi-Wehrmachtsapparat. Da spielte der Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben, der sollte da eine bedeutende Rolle spielen, der wurde aber ja bekanntlich hingerichtet, fortzusetzen. Also den Krieg gegen die Sowjetunion, der sollte fortgesetzt werden von diesen sogenannten Widerstandskämpfer vom 20. Juli. Nach wie vor, auch heute, stellen die parteiorganisierten, kaderdisziplinierten Kommunisten die Hauptgefahr für den Bestand des kapitalistischen Ausbeutungssystems insgesamt dar. Ulrich Herbert räumt in seinem Buch über das Dritte Reich ein, dass die Kommunisten am schärfsten verfolgt wurden, massenhaft ermordet, massenhaft in den Konzentrationslagern gequält, nach dem KZ in Zuchthäusern weitergequält. Die Kommunisten waren auch nach seiner Auffassung die entschlossenste und tatkräftigste Widerstandsgruppe gegen den nationalsozialistischen Terrorapparat im ganzen fortschrittlichen Europa geachtet. Ja, das sagt ein konservativer Historiker der Bundesrepublik Deutschland 2021. Ich komme nun zum inhaltlich praktischen Hauptteil. Die Weltwirtschaftskrise und der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Die Verwandlung des Faschismus aus einer peripheren politischen Strömung in eine überkontinentale gewaltige Okkupationsmacht mit der größten Militärmaschine der Welt hatte die große Weltwirtschaftskrise mit Ausnahme der Sowjetunion von Ende 1929 bis 1933 zur Bedingung, unter der 24 Millionen Menschen litten. Am 26. Juni 1930 beginnenden 16. Parteitag machte Stalin in seinem Rechenschaftsbericht zwei Voraussagen über den bürgerlichen Ausweg aus der Krise. Erstens, die große Kriege führe zur faschistischen Herrschaft. Zweitens, Faschismus bedeutet Krieg, besonders gegen die mangelhaft geschützten Länder. Also Stalin entwickelt das so, dass eben diese Krise zum Faschismus führen wird und in dieser faschistischen Herrschaft liegt schon immanent der Krieg selber drin. Deshalb ist eben die Parole nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg in dieser Reihenfolge auch richtig. Der zweite imperialistische Weltkrieg begann 1932 in Fernostasien. Die japanischen Imperialisten verfolgten, dass die Krise alle Kräfte der westlichen Imperialisten auf die Innenpolitik fokussierte. Sie waren abgelenkt und so überfiel Japan ohne Kriegserklärung China, und zwar zunächst dessen Mandschurei. Ohne Kriegserklärung, das ist nach imperialistischer Sitte, in Anführungszeichen, dieses Pakt kann ja gar keine Sittenmoral haben, das ist nach faschistischer Sitte üblich, Überfall ohne Kriegserklärung. 1935 überfiel das faschistische Italien Abessinien. Es ging um den Zugriff auf die Seewege Englands nach Asien, besonders nach Indien. Im Sommer 1936 griffen die italienischen und deutschen Faschisten in den spanischen Bürgerkrieg gegen die bürgerliche Republik ein, angeblich um nur die Faschisten zu unterstützen. Doch die Positionierung deutscher Kriegsschiffe bei Gibraltar ging über einen nationalen innenpolitischen Rahmen hinaus. Es ging um Seewege und Kolonien, besonders um die afrikanischen und asiatischen von England. 1937 besetzte die japanische faschistische Militärklique durch ihre Soldateska Peking und Shanghai. Mit Shanghai zusammen mit Tientsin hatte die Clique den Schlüssel zum chinesischen Handel in der Hand. Das faschistische Deutschland schluckte 1938 Österreich, im gleichen Jahr die Tschechei, 1939 Polen und so weiter. Milliarden Menschen waren von den Faschisten dreier Länder in den Taumel des Krieges hineingerissen worden. Und ich glaube, die Formulierung Taumel des Krieges, die ist auch heute wieder aktuell, denn wir bekommen ja durch die bürgerlichen Massenmedien nicht die ökonomischen Hintergründe des sich anbahnenden Dritten Weltkrieges mitgeteilt. Und aus diesen ökonomischen Hintergründen ergeben sich ja erst die politisch-militärischen Konstellationen. Nicht uns werden gleich die politisch-militärischen Konstellationen vorgesetzt, das ist aber nur die Wirkung der ökonomischen Ursache. Also in den Taumel des Krieges werden wir, wenn wir nicht ganz kritisch die bürgerlichen Medien verfolgen, hineingerissen. Die westlichen Demokraten, und es ist auch sehr interessant im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, ließen diese Faschisten gewähren, weil sie in ihnen Kettenhunde sahen, die emanzipative Bewegungen niederhalten. Die westlichen Demokratien taten im Grunde nichts gegen die Faschisten. Der Traum der deutschen Faschisten war, Moskau auszulöschen und einen großen See anzulegen anstelle von Moskau. Dieser Traum erfüllte sich trotz Uneinigkeit der sogenannten demokratischen alliierten Staaten des Westens nicht. Nach der Wende von Stalingrad lag am Ende Berlin in Trümmern und die rote Fahne wehte am 2. Mai 1945 vom Reichstag als Symbol des Sieges über den Faschismus. Ja, und ich komme jetzt zum Schluss kurz auf die Opferzahlen der Roten Armee zu sprechen. Das geht ganz kurz. 1991 gab Gorbatschow die Zahl der durch den Faschismus umgekommenen Menschen in Russland mit 25 Millionen an. Der britische Historiker Overy, ich buchstabiere mal den Namen, Overy, Overy, bestätigte in seiner Studie Russians War 1941 bis 1945 die Angaben von Gorbatschow. Ja, das ist aber ein merkwürdiger Titel, Russians War, als ob die Russen aktiv Krieg geführt hätten. Nicht? Sie sind ja angegriffen worden. Nicht? Der Krieg ist ihnen aufgezwungen worden. Dann kann ich den Zweiten Weltkrieg nicht als einen russischen Krieg bezeichnen. Die Zahlen, die Gorbatschow angab. Die Rote Armee hatte 6,2 Millionen Gefallene zu beklagen, mehr als 15 Millionen Verwundete, 4,4 Millionen Gefangene oder Vermisste und 3 bis 4 Millionen Ausfälle wegen Krankheit oder Erfrierung. Das bedeutet, dass von den 34,5 Millionen mobilisierten Männer und Frauen 71,4% getötet, verwundet oder gefangen genommen wurden. Hinzu kamen rund 17 Millionen zivile Opfer. Ja, und ich will in dem Zusammenhang mal die Frage aufwerfen, wie viel Tote hat denn die Oktoberrevolution, also die Machtergreifung der Bolschewiki in ganz Russland gefordert? Also Petrograd, da hatten diese Bolschewiki die Mehrheit im Sowjet, da ist überhaupt niemand gestorben. Etwas widerständiger war Moskau. In Moskau waren die Weißgardisten stärker vertreten und in Moskau gab es durch die Kämpfe zwischen Rot und Weiß 6 Tote. Das war alles. Mehr Tote gab es durch die Oktoberrevolution nicht. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges circa 60 Millionen Todesopfer zu beklagen sind, dann haben wir eine Zahlenrelation von 1 zu circa 10 Millionen. Nicht in einer Revolution kommt ein Mensch ums Leben um den imperialistischen Krieg dafür 10 Millionen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr darüber diskutieren, ob der Hauptfeind im eigenen Land steht, sondern wir müssen heute bereits primär diskutieren, wie wir dieses Scheusal an imperialistischer Gestalt vom deutschen Erdboden wegfegen können. Das ist die entscheidende Frage heute. Oder wollen wir wieder am Ende, ich weiß nicht, wie viele Tote dann der Dritte Weltkrieg, wenn er überhaupt noch Überlebensfähige lässt? Ja, soweit erstmal mein Vortrag.